Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in dieser Episode begrüße ich wieder einen Gast, und zwar den Nils Rommeis. Der Nils ist in den letzten Jahren unheimlich viel gereist und hat sehr spannende und teils auch exotische Länder bereist. Er ist ein echter Weltenbummler und Abenteurer. Er ist oftmals den wilden Tieren auf der Spur mit seiner Kamera und macht tolle und beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen, die man auf seinem YouTube-Kanal bewundern kann. Und heute spreche ich mit dem Nils über Australien und um genauer zu sein, über den Bundesstaat Queensland im Nordosten des Kontinents bzw. des Landes. Dort war er mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter unterwegs, hat viele Nationalparks besucht, ein bisschen Strandurlaub muss natürlich auch sein, schöne, wunderschöne Inseln und natürlich geht es auch hier wieder um die spannende und exotische Tierwelt Australiens. Also hört unbedingt mal rein in diese schöne Folge mit dem Nils. Travelisto.
Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi. Hallo zusammen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Nils, unser Gast heute, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, denn der Nils ist ja ein wahrer Vielreisender. Ich kann dich auch direkt ansprechen. Du, Nils, bist ein wahrer Vielreisender, bist unheimlich viel unterwegs gewesen und ich hatte dann die Qual der Wahl, über welches Land, über welches Reiseziel ich mich mit dir unterhalten möchte, weil es ist einfach ja, der Wahnsinn. Also hallo Nils erstmal.
Hallöchen Andi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Call.
Ja, super. Immer gerne. Ja, also ich sagte ja gerade, du bist ja eigentlich um die ganze Welt gereist. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wie es so gekommen ist, wer du bist, mit wem du gereist bist, weil das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und ja, stell dich doch gerne mal vor.
Das stimmt, Hallöchen. Also ich bin der Nils und bin 33 Jahre jung. Wie Andi schon gesagt hat, bin ich jetzt seit vielen Jahren am Reisen. Die Reiseleidenschaft hat mich vor 7 Jahren ungefähr gepackt, zusammen mit meiner Frau. Unser erstes Reiseziel war damals Sulawesi, also Indonesien. Und ja, da haben wir ganz einfach gemerkt, für uns, das Reisen ist unsere Leidenschaft. Das wollen wir weiter so machen und wir wollen nach Möglichkeit alles von dem Planeten sehen. Und haben halt auch ganz, ganz viele Facetten gesehen, auch nicht so schöne Facetten von der Welt, wo wir gesagt haben, okay, da möchten wir ganz einfach mehr drüber erfahren. Wir wollen uns weiterbilden, weil jede Reise ist auch irgendwo eine Bildungsreise, sage ich mal. Man kommt immer schlauer wieder, als man hingeflogen ist. Und wir waren mittlerweile von Costa Rica, da waren wir mittlerweile schon 3-mal, Costa Rica, Thailand, Singapur, Australien, worum es dann auch heute gehen soll, Sri Lanka, auf den Malediven, in den USA. Also wir sind schon ordentlich rumgekommen. Natürlich dann auch in Europa, so ziemlich alle Länder im näheren Umfeld. Und seit 3,5 Jahren haben wir Zuwachs bekommen, unsere kleine Tochter. Und die ist eifrig mit dabei am Reisen und hat da sehr, sehr viel Gefallen dran. Wir haben sie von vornherein mitgenommen und mit einbezogen. Und das funktioniert echt klasse. Und wir finden dann immer einen Weg, dass die ganze Familie glücklich ist und dass alle ihre Freude dabei haben. Und seit 1,5 Jahren habe ich jetzt zusätzlich noch einen YouTube-Kanal, der heißt Komm mit auf Expedition. Ist so ein bisschen wie ein Wildlife-Vlog, würde ich jetzt mal so beschreiben. Und wo wir dann halt in den jeweiligen Ländern auf Suche gehen nach den unterschiedlichsten Tieren. Und wo wir auf Expedition gehen und auf die Suche nach unterschiedlichen Tieren. Natürlich ist es da so, bei den etwas gefährlicheren Expeditionen, da bleibt natürlich meine Familie dann im Hotel und die mache ich dann natürlich alleine.
Die machst du alleine, ja, sehr gut. Ja, es klingt auf jeden Fall total spannend und ich glaube, dass auch das, was ich immer erlebt habe und was auch meine Kinder immer besonders faszinierend fanden am Reisen. Natürlich halt die fernen Länder. Es gibt aber auch am Ende, jetzt mal ganz profan gesagt, schöne Strände gibt es überall. Aber das Reizvolle fanden wir halt immer, ist halt eben das Wildlife. Also wann kannst du mal irgendwelche Tiere in freier Wildbahn beobachten? Und ich finde, das war immer total reizvoll. Und das war für uns auch immer so ein Grund zu sagen, okay, wir fahren vielleicht doch nochmal ein Stück weiter, weil da kannst du vielleicht Elefanten in freier Wildbahn erleben oder du schaust dir im Regenwald in Costa Rica das Faultier an oder sonstige Sachen. Das finde ich halt immer toll. Also da sollte man auf jeden Fall mal bei dir reinschauen. Jetzt hast du ja schon eben verraten, wir wollen uns heute über Australien unterhalten, aus dem einfachen Grund, dass ich gerne noch ein bisschen mehr über Australien erfahren möchte. Wir waren vor vielen, vielen Jahren waren Jenny und ich mal in Australien noch vor den Kindern und seitdem hängt das immer so ein bisschen so im Hinterkopf, dass wir da nochmal hinwollen. Und von daher bin ich da sehr gespannt, was du dazu berichten hast. Aber vorweg nochmal, gibt es denn so ein Kontinent, wollen wir es mal so ein bisschen eingliedern, der dich besonders fasziniert oder bist du wirklich offen und sagst, ach, alles toll? Oder wo es dich immer wieder generell hinzieht?
Das stimmt. Also ich sag mal so, generell finde ich alles toll, ja. Gibt's keine Frage. Es ist aber so, dass gerade aktuell und jetzt dann auch in Zukunft uns diese ganze Region rund um Südostasien sehr fasziniert. Wir haben da unwahrscheinlich viele Inseln, verschiedene Länder und verschiedene Kulturen, die wir halt einfach auf relativ kleinem Gebiet, klein in Anführungsstrichen natürlich, da vor Ort haben und wo es sich halt auch einfach lohnt, dahin zu fliegen. Und man viele verschiedene Reiseziele auch gut miteinander kombinieren kann. Und die Natur ist halt auch unfassbar facettenreich und halt auch sehr bedroht und deswegen halt auch immer noch mal mehr eine Reise wert, darauf aufmerksam zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann ich auch absolut nachvollziehen, das ist auch so die Ecke ist gut, Ecke klingt so klein, aber diese Region, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich finde es sehr entspannt und angenehm, dort zu reisen. Und die Menschen sind nett, das Wetter ist meistens gut, man kann tolle Dinge erleben und es wird da auf jeden Fall nicht langweilig, von daher ja, sehr cool. Ja, lass uns mal noch ein bisschen weiter reisen, wenn wir jetzt in Südostasien sind wir schon auf halber Strecke Richtung Australien unterwegs. Wir sind zum Beispiel immer, wenn wir nach Australien geflogen sind, sind wir über Hongkong und Singapur geflogen. Das ist ja oft so ein Drehkreuz und dann ging es für uns zumindest weiter nach Sydney und wir sind von da aus dann mal gestartet. So, jetzt erzähl du mal, wo seid ihr denn hingefahren? Ich meine, Australien ist ja am Ende des Tages ein Kontinent mit vielen Regionen und welche Ecke Australiens habt ihr euch denn ausgeguckt?
Das stimmt. Also für uns war am Anfang auch die Schwierigkeit, es ist so ein Riesenkontinent mit so vielen Möglichkeiten, wohin soll es gehen? Wir haben uns ganz am Anfang für Cairns entschieden, also für Queensland, um dahin zu fliegen. Hatte den Grund, dass es halt gerade für uns am touristisch erschlossensten jetzt erstmal war und trotzdem im Gegensatz zu Sydney ein klein wenig näher ist von der Flugzeit, weil natürlich mit kleinem Kind hat man natürlich als Eltern trotzdem die Sorge, wie ist es, so einen langen Flug zu machen, weil ich sag mal, wir hatten bisher die Erfahrung mit 12 oder 14 Stunden, dass das gut funktioniert hat, aber das waren ja mal eben dann nochmal 10 Stunden mehr. Und haben
seid ihr auch irgendwo in, wo seid ihr umgestiegen?
In Singapur. Auch in also Singapur, wir sind von Frankfurt nach Singapur geflogen und dann von Singapur direkt nach Cairns und sind mit Singapore Airlines geflogen. Die lieben wir eigentlich sehr, weil da ist auch der Service wirklich noch sehr, sehr gut. Und das hat alles super funktioniert, auch mit der Kleinen, gerade mit dem Flug. Es war echt klasse. Was die Besonderheit ja in Australien ist, gerade bei der Einreise, ist ja, dass man darauf achten sollte, dass man ja nichts aus Holz oder keine Lebensmittel oder sowas mit dabei hat. Und da war gleich so ein Punkt für uns. Wir sind gelandet in Cairns und ich habe aus Spaß zu meiner Frau gesagt, hier, lass uns nochmal alles durchgucken. Wir hatten natürlich vorher intensiv geguckt, dass wir nichts dabei haben. Lass uns nochmal durchgucken, ob wir auch nichts haben. Ja, hat nichts, alles gut. Und ich gucke zum Glück noch mal in den kleinen Kindergartenrucksack von meiner Tochter rein. Und da war da eine Kastanie drin. Ja. Da dachte ich, ei. Gott sei Dank habe ich das jetzt noch mal vorher entdeckt, weil da reagieren wohl die Australier ganz und gar nicht witzig drauf und können einen dann tatsächlich auch die Einreise verbieten dann in dem Moment.
Ja. Das mag man gar nicht glauben, aber da sind die wirklich sehr, sehr strikt. Dann geht's plötzlich wieder zurück. Oder du hast Ärger am Hals oder so, ne?
Genau so ist es. Und nach so einem langen Flug, gerade mit kleinem Kind, braucht man das nicht unbedingt.
Da fällt mir aber noch eine Geschichte ein. Es war jetzt keine Kastanie und es war auch jetzt, wir sind auch reingekommen, aber wir hatten das dann auch mal an der Sicherheitskontrolle, dass dann plötzlich der Rucksack von meinem Sohn aufblinkte und ich hatte den quasi in dieses Plastikfach da reingelegt und dann zog dann der Sicherheitsbeamte so Metallhandschellen raus und er hatte so ein Polizeiset und hatte halt dann so metallene Handschellen, das gehörte halt dazu und er hatte die irgendwie mit drin gehabt und er hob die dann hoch und guckte mich an und sagte, sind das ihre Handschellen? Und sofort alle guckten und ich meine, warum hat man Handschellen dabei? Ne? Das war also wirklich auch eine sehr schräge Situation. Ich bringe es auch nicht so irgendwie groß zu sagen, ey, ich sind hier aber von meinem Sohn, sondern ich habe gesagt, ja, komm, ist gut. Nimm sie mit. Aber wir sind natürlich weitergekommen. Eine Kastanie ist dann in Australien vielleicht eine andere Nummer. Okay, dann seid ihr in Cairns angekommen. Das ist sehr schön, weil man von da aus ja sehr gut auch starten kann. Da gibt's ja vielfältige Ziele in der Umgebung. Das hattet ihr euch halt ausgesucht. Hattet ihr dann schon einen Plan gehabt, wo ihr reist oder wo lang ihr fahren wollt? Und wie seid ihr dann gereist? Erzähl einfach mal.
Also wir haben uns vorher einen ganz, ganz groben Plan gemacht, haben aber die Unterkunft nur für die ersten 2 Nächte gebucht, weil wir wollten möglichst flexibel am Ende sein, haben uns einen Mietwagen besorgt und hatten so uns vorher so die Highlights rausgepickt. Und gerade aus der Erfahrung von den letzten Reisen hatten wir es immer wieder so, dass wir vor Ort uns vielleicht schon recht starren Plan gemacht haben und dann vor Ort gemerkt haben, ach Mist, hier könnten wir lieber mal noch 2 Tage länger, ja. Hier reicht aber vielleicht auch ein Tag. Oder man hat sich dann mit den Locals oder anderen Touristen unterhalten. Die haben dann gesagt, oh, da ist es super schön, was vielleicht nicht sofort auf der ersten Google-Seite aufploppt. Und da wollten wir einfach flexibel sein.
Aber ganz kurz, wie viel Zeit hattet ihr denn eingeplant? Das sollte ich vielleicht mal fragen.
3 Wochen.
3 Wochen, ja.
3 Wochen. Genau so ist es. Und also ich sag mal so, bisher war es immer so, wenn wir 3 Wochen irgendwo hingeflogen sind und die Locals oder andere Touristen haben gefragt, wie lange fliegt er? Und wir haben dann gesagt, 3 Wochen, hieß es immer, ach schön, aber so lang. In Australien war es das allererste Mal komplett umgekehrt, dass alle Leute zu uns gesagt haben, ist aber ein bisschen knapp, ja. Also für Australien, also 3 Wochen, deswegen herfliegen.
Ja, also wenn man noch irgendwie, ne, es ist ja manchmal, also man würde wahrscheinlich auch länger gerne bleiben, aber es ist ja nicht immer möglich, ja. Je nachdem in welcher Situation oder beruflichen Situation oder so man steckt oder wenn die Kinder dann irgendwann in der Schule sind, wird es sowieso schwierig, aber klar, Australien ist natürlich, also es geht ja kaum, weiter geht's ja kaum, ne?
Nein, das stimmt, so ist es. Ja, und von daher, aber ich kann es echt jedem empfehlen, die 3 Wochen, also weniger als 3 Wochen würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil es dann zu sehr in Stress ausartet. Und ich sag mal, man hört ja vorher schon oft, dass es ein riesengroßer Kontinent ist und dass man die Distanzen nicht unterschätzen darf. Und es ist aber dann, wenn man in dem Land ist, nochmal eine ganz andere Hausnummer, dass man dann wirklich merkt, ach Gott, das, was auf der Karte so gleich daneben ist, sind ja dann doch mal eben 3-4 Stunden Fahrt. Das ist jetzt vielleicht für einen Tagesausflug dann vielleicht doch ein bisschen weit weg.
Ja, das war nämlich, als wir da waren, wir sind dann ganz kurz, war noch so, dass man auch noch unbedenklich geflogen ist. Damals ist schon Ewigkeiten her, sind wir nämlich nach Sydney geflogen, waren dann ein paar Tage in Sydney und sind dann einmal zum Ayers Rock geflogen, weil es einfach so mitten im Land ist, dass du da gar nicht anders hinkommst. Oder du hättest dann wahrlich einen mehrwöchigen Roadtrip machen müssen. Und dann waren wir halt dann am Ayers Rock mehrere Tage, sind dann wieder zurück nach Sydney und haben dann Freunde in der Nähe von Brisbane an der Gold Coast besucht und sind dann da mit dem Mietwagen losgefahren und haben dann gedacht, ach komm, wir fahren auch mal nach Cairns hoch. Ja, und das sieht halt auf der Karte, hier ist Brisbane, da oben ist Cairns, also ja, fährst mal hin und irgendwann haben wir gemerkt, so, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist viel zu weit weg, das kann man knicken, da müssen wir nochmal ein andermal wiederkommen. Oder wir haben halt Stress und fahren halt nur noch Auto, ne? Also von daher, diese Entfernungen sind schon der Wahnsinn. Ja, erzähl mal, von wo, also ihr seid dann in Cairns gestartet, wo ging es dann hin?
Hatten uns dann erstmal da eine Unterkunft genommen. Wir haben bei allen Unterkünften erstmal drauf geachtet, dass wir mit Pool hatten. Das ist für unsere kleine Wasserratte besonders wichtig, gerade auch bei den Temperaturen.
Absolut.
Weil du musst das Kind auch irgendwie ein bisschen schaffen da am Ende. Und ja, sind da gestartet in Cairns, sind von da aus dann zu den Eyfarton Tablelands. Das ist dann im Prinzip das nahegelegene Hochland. Also wenn man in Cairns direkt landet, damit rechnet man in oder ich habe persönlich in Australien damit nicht so gerechnet, dass es da wirklich so extreme Erhebungen, extreme Berge im Prinzip gibt, auf die man schaut. Und ja, das ist halt dieses Hochland, wo du hochfährst, da ist es dann auch erheblich kälter. Also da hatten wir teilweise tagsüber 13 Grad. Also es war wirklich nicht so warm. Und da oben auch schon, das ging uns die ganze Zeit so, jedes Stück, was man gefahren ist, sah komplett anders aus. Also es hat sich alles so schnell so verändert vom ganzen Aussehen. Man war eigentlich permanent nur geflasht. Und gerade in dem Hochland hatten wir zum Beispiel das Gefühl, es sieht alles eher schon wieder aus wie Neuseeland, also wie man sich Neuseeland vorstellt. Von den Eyfarton Tablelands sind wir dann ins Outback, also in den Busch gefahren. Am Anfang nach Mount Surprise. Das ist ungefähr ich sag mal, ja, das waren so 4,5 Stunden ungefähr von den Eyferton Tablelands dann ins Landesinnere gefahren. Und der Ort war aber relativ unschön, also den kann man auf jeden Fall in der Zukunft weglassen. Ja. Sind dann da dann direkt danach zum Undera Volcanic National Park gefahren. Und der war wunderschön. Also das war auch im Busch, ist allerdings wieder, ich sag mal, ungefähr eine gute Stunde wieder näher in Richtung Küste, ist aber trotzdem absolut flaches Land, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man da extreme Lava-Tubes hat, also Lava-Höhlen am Ende, die da lang gehen. Und einen riesigen Nationalpark einfach hat.
Ja.
Wunderschönes Land, also Wahnsinn. Von da aus sind wir dann nach Mission Beach gefahren. Das war dann halt wieder an der Küste. Das wird auch die Cassowary Coastline genannt, also die Kasua-Küste, weil das war auch eines so der Ziele, Kasuare am Ende zu finden.
Ja.
Hat auch am Ende geklappt.
Ja. Erklär mal ganz kurz, was das ist, damit alle wissen.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also der Kasua ist neben dem Emu der flugunfähige Laufvogel Australiens. Es gibt insgesamt von dem Kasua 3 verschiedene Arten. Es gibt einmal den Zwergkasua, dann den nördlichen und den südlichen Kasua. Der nördliche und der Zwergkasua sind nur beheimatet in Papua-Neuguinea. Und den südlichen, den gibt es sowohl in Papua-Neuguinea als auch in Australien. Und die Tiere sind extrem vom Aussterben bedroht. Es gibt wirklich nur wenige tausend Tiere und gilt aber auch gleichzeitig als der tödlichste Vogel der Welt, weil die halt unwahrscheinlich große Krallen haben und auch sehr auf ihren Nachwuchs aufpassen und da halt auch mitunter sehr, sehr aggressiv drauf reagieren.
Das mag man gar nicht glauben, ne, dass die, wenn die einmal aus mit ihren Krallen und einen da angreifen, dass das richtig gefährlich werden kann. Ne?
Das ist so, ja.
Das
ist schon verrückt.
Wenn ich so deine Erzählungen lausche, dann mache ich mir immer parallel Google Maps auf, weil ich das immer total spannend finde, weil ich dann immer so ein bisschen das kann ich euch auch Zuhörerinnen und Zuhörer wärmstens empfehlen, weil das ist mal total gut, dann kann man auch so ein bisschen mitreisen und man sieht so die Entfernung und ich fahre jetzt gerade auch so mit hinter dir her, wo du jetzt gerade so lang fahren müssen, jetzt sind wir wieder am Meer, also das nur so kurz am Rande, weil ich das immer ganz schön finde, man kann das dann halt so ganz gut verfolgen und dann bekommt man halt dann hier live von dir, Nils, dann die Erklärung dazu abgeliefert. Deswegen war ich auch eben gerade bei diesem Undaba Volcanic National Park, das sieht ja wirklich total cool aus, wenn ich nochmal kurz zurück in diese Tubes, das sind diese Höhlen durch Lavaströme, ne? Das ist wirklich der Hammer. Wie habt ihr es dann da gemacht? Seid ihr dann da gewandert? Oder was habt ihr auch mit der Kleinen gemacht? Also
das ist jetzt also in diesem Undera Volcanic National Park ist es so, da gibt's einen zentralen Campingplatz, aber man kann da auch gleichzeitig in Unterkünften schlafen. Total cool. Also wenn wir nochmal in die Region fahren, werden wir da auf jeden Fall wieder hinfahren und auch nochmal ein bisschen länger, weil wir hatten da eine ganz besondere Unterkunft. Wir haben da nämlich in einem Zug geschlafen.
Mhm.
Und nicht in einem fahrenden Zug, sondern in einem stehenden, der umgebaut wurde, zu wie eine Art Hotel, also zu Unterkünften. Es war total cool, also hatten wir so noch nie. Und dann dieses ganze Areal war super gut ausgeschildert. Also da ging es die verschiedenen Wanderwege am Ende lang, da durch diese ganze Region. Und dann hatte man wie schon fast wie eine große Halle, aber komplett offen gemacht, das Ganze, zum Busch gerichtet, also zum Busch offen gemacht und dann drumherum waren wie Zugkabinen, muss man sich das vorstellen, drumherum gesetzt und da war das Restaurant total schön, von da aus konnte man auch super einen Sternenhimmel sehen und von diesem Undera Volcanic National Park habe ich bisher in meinem Leben wirklich den schönsten Nachthimmel gesehen,
ja.
Also das war unfassbar. Also selbst mit Handy konnte man das schon ganz, ganz toll fotografieren.
Hört sich echt gut an. Das hört sich echt gut an. Also ich mag auch diese Unterkünfte irgendwo im Outback oder jetzt hier ist wahrscheinlich so ein bisschen bewaldeter gewesen, ne? Und dann auch dieser Stil, das hatte ich am Ayers Rock, da gab es auch so eine ähnliche Unterkunft, jetzt nicht in Zügen, aber da waren einfache Hütten, aber du hast auch so, es gab so ein Camp mit Restaurant in der Mitte und ich habe jetzt gerade nur so ein bisschen da die Fotos parallel geguckt da vom Undera Park. Das ist genau mein Ding. Ich finde sowas total super und solche Unterkünfte sind da mega urig, da zu sitzen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das beeindruckend ist.
Das war echt sensationell. Ja. Und dann von da aus sind wir dann halt tagsüber gewandert, mit, also so wie es mit der Kleinen am Ende ging. Na, wir haben da immer noch mal so eine Umhängeschlaufe, sage ich jetzt mal so. Mit früher hatten wir ganz am Anfang immer die Kraxe noch mit dabei. Jetzt ist sie da aber mittlerweile ein bisschen zu schwer, um da durch die Gluthitze mit der Kraxe da dann noch durchzulaufen. Und haben das so gemacht, wie das am Ende mit ihr ging. Und meine Frau und die Kleine sind dann zwischendurch, also die hatten auch wirklich einen richtig, richtig schönen Pool da am Ende nochmal. Das war wirklich wie so eine kleine Oase dann nochmal. Und da war meine Frau und die Kleinen dann da am Pool. Ich bin dann nochmal alleine losgezogen, auch gerade dann auch im Dunkeln nochmal losgezogen, um nach Tieren zu suchen. Ja, und das war wirklich wunderschön. Also kann ich echt jedem empfehlen. Ganz, 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 ganz tolle Region. Echt super.
Und was hast du denn da für Tiere entdeckt?
Also zwei Arten von Kängurus, Emus, Wildschweine. Dann habe ich eine Varanart entdeckt, also Varanus panoptes panoptes, der Argus-Varan. Und mittlerweile leider super selten da, weil halt auch die Region extrem geplagt ist von der Agarkröte. Ja. Und halt diese Großvaranart ernährt sich halt von allem, was halt irgendwo vors Maul kommt. Und dadurch die Agarkröte ja giftig ist, verenden halt die Tiere alle da dran. Okay. Ja, und das hat zu einem extremen Einbruch der Population geführt. Also es war generell eines meiner Ziele, halt in Australien sehr, sehr viele verschiedene Varanarten zu dokumentieren. Und da ist dieser Impact, den die Agarkröte da verursacht, unfassbar.
Wahnsinn, also, ne?
Wirklich krass, schlimm. Ja. Also wir sind abends die Straße lang gefahren und haben ganz am Anfang gedacht, Mensch, was knallt denn die ganze Zeit
draußen? Ach so, ja.
Das waren, weil die Straße abends war voll mit Agarkröten und wenn du da drüber gefahren bist, bist du permanent über die drüber gefahren. Ja. Also es ist schon absurd, das so zu sehen.
Okay, also ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man die Population ein wenig eindämmen muss, wenn man dann über die Straße fährt und vielleicht die eine oder andere eliminiert wird, ja.
Genau.
Ja, aber krass, ne, dass so eine giftige Kröte, also ja, klar, dass das eine Auswirkung hat auf die Population der Varane, ist natürlich, hat man gar nicht so unmittelbar am Schirm.
Und das Problem ist, dass das hat insgesamt halt eine unwahrscheinlich große Auswirkung, weil diese Kröten werden halt extrem groß. Also man muss dazu sagen, die Krötenart ist invasiv. Mhm. Das heißt, die gehört da ursprünglich nicht hin. Mhm. Die wurde früher mal eingeschleppt, um eigentlich auf den Zuckerrohrplantagen den Käfer da am Ende zu fressen.
Ja, ja.
Man hat dann aber gemerkt, dass die Kröte gar nicht diesen Käfer frisst und gar nicht da hochkommt und hat da halt einfach eine Umgebung gefunden, die super für die Tiere passt. Sie ist auch sehr, sehr trockenheitsresistent und halt auch sogar schon die Kaulquappen sind am Ende giftig. Ja. Das heißt, das hat auch schon einen Impact auf die Fische. Ja. Dann natürlich auf alle Vögel, die sich vom Fröschen ernähren, auf alle Reptilien. Das heißt auch die großen Agarkröten, wenn die ausgewachsen sind, fressen zum Beispiel dann auch wieder kleine Echsen, kleine Schlangen, kleine andere Frösche, teilweise sogar Vögel, kleine Vögel. Und das ist schon Wahnsinn, was da am Ende eine Art anrichten kann vor Ort.
Ja. Ich hatte, fiel mir noch ein, das ist auch so ein kleiner Exkurs, als wir beim Ayers Rock waren, zum Thema eingeführte oder eingeschleppte Tiere. Also es gibt ja eine riesige Population an Kamelen oder Dromedaren in Australien. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr auch welche gesehen habt, aber wenn du am Ayers Rock bist, dann ist es erstmal ein wenig überraschend. Also wir wussten das natürlich vorher, aber trotzdem, dieses Bild ist natürlich dann so ein bisschen überraschend, wenn da so Horden von Dromedaren an dir vorbeiziehen. Bis zu 1 Million wilder Dromedare leben da in den Outbacks. Und da gibt es ja auch keine natürlichen Feinde. Und das ist halt schon schräg. Die rennen da halt rum und vermehren sich. Und die wurden damals natürlich als Lasten- und Nutztiere mit eingeschifft, um da auf den Feldern zu helfen bei den Bauten. Und dann sieht man, was draus geworden ist. Ne? Also interessant. Also man kann auch sehr gut Dromedare in Australien beobachten, wenn man an den richtigen Stellen ist. Ne?
Genau. Das stimmt.
Okay, dann seid ihr weiter ans Meer gefahren. So, jetzt sind wir wieder am Meer. Und
genau.
Seid ihr auch mal an den Strand gegangen?
Genau so ist es. Wir hatten Glück, also gerade zu der Zeit und mit der Strömung, da muss man ja natürlich gerade an Australiens Ostküste immer so ein bisschen drauf achten, weil man hat ja da auch im Wasser die verschiedensten gefahren, sage ich jetzt mal so, angefangen vom Salzwasserkrokodil über Würfelqualle, den Plauringkraken zum Beispiel. Ne? Und da muss man natürlich immer drauf achten, wie das funktioniert. Da in Mission Beach selber war es so, gab es keine Population von Salzwasserkrokodilen, das war schon mal gut. Und die Zeit für die Würfelqualle war auch vorbei. Das heißt, wir konnten sogar ein bisschen ins Meer reingehen. Ganz überstrapazieren wollten wir das Ganze natürlich trotzdem dann nicht, weil auch wenn die Zeit vorbei ist, hat unsere Rezeptionistin gesagt, ist es natürlich so, kann trotzdem immer mal irgendwas sein.
Ja.
Und gerade mit kleinem Kind geht man da doch nochmal einmal mehr auf Nummer sicher am Ende. Hatten da wirklich auch ein paar sehr, sehr schöne Strandtage und sind von da aus dann in den angrenzenden Giro-Nationalpark, also der ist auch nur 20 Minuten ungefähr vom Mission Beach entfernt, gefahren, um da halt auf Kasuarsuche zu gehen. Und sind da durch diesen Nationalpark gegangen. Also wir haben es einmal alle zusammen versucht, das Ganze zu machen. Der Track ist aber relativ lang und sehr, sehr mückengeplagt. Von daher haben wir uns dann das nächste Mal dazu entschieden, dass ich da den ganzen alleine laufe. Bin dann auch schon auf Code vom Kasuar am Ende gestoßen. Also die Zeichen standen dann schon ganz gut. Und dann in Abstimmung mit den Locals sind wir verschiedene Spots dann zusammen abgefahren, wo die Chancen wohl recht hoch stehen. Und da haben wir dann auch endlich ein Tier entdecken können. Also das war, aber es war wirklich eine intensive Suche. Ich bin dann auch sogar in der Nacht durch den Giro-Nationalpark am Ende gelaufen, um da auch nochmal auf Suche zu gehen. Und es ist dann aber nicht so, dass ich das Ganze nur alleine mache und wenn irgendwas passiert, bin ich aufgeschmissen, sondern ich mache das mit meiner Frau dann immer so, dass sie dann mit der Kleinen dann im Auto davor stehen bleibt und wir machen uns dann eine Zeit aus. Also ich bin da dann auch keine Stunden da dann, sondern wir sagen dann, pass auf, wenn ich in einer Stunde nicht wieder zurück bin, dann gib mir mal vorgesagt noch 10 Minuten Zeit und wenn dann nicht, dann ruf mal lieber wo an.
Aktiv, ja.
Genau.
Ja, das ist einerseits, also das stelle ich jetzt wieder fest, und ich erinnere mich jetzt auch gerade dran, also du bist natürlich irgendwie in der Zivilisation und der Nationalpark oder die Wildnis, Outback oder Regenwald ist ja unmittelbar in der Nähe. Das heißt, du fährst ein paar Minuten und bist dann da. Aber wenn du dann einmal einsteigst, dann bist du auch sehr schnell in der Einsamkeit und in der Wildnis. Und das ist vielleicht auch das Faszinierende, dass du, die Infrastruktur ist ja eigentlich auch sehr, sehr gut, ne? Das heißt, du kannst am Meer da irgendwie dann, weiß ich nicht, eine schöne Unterkunft haben und Strandtage machen und dann gehst du plötzlich, bist du dann in der Wildnis und kannst seltene Tiere beobachten, oder zumindest für uns seltene Tiere, ne? Und faszinierende Tiere. Und das finde ich total reizvoll. Gehst du dann da mit Kamera los? Also beobachtest du die oder mit Fernglas? Dokumentierst du das? Du hast ja erzählt von deinem YouTube-Kanal. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin da relativ technisch gut ausgestattet. Also ich starte das Ganze mit einem großen Rucksack. Da habe ich eine Spiegelreflexkamera drinne, 2 Actioncams drinne, Fernglas, 2 verschiedene Drohnen, eine FPV-Drohne, also eine First-Person-Drohne, dann aber auch nochmal eine richtige Filmdrohne. Dann habe ich eventuell sogar noch meine Wildkameras noch mit dabei, weil ich die dann zusätzlich auch noch mit aufstelle, weil es gibt halt auch teilweise gerade um das mal global zu sehen, viele Tierarten, die halt einfach so scheu sind. Und um da halt einfach die Chance zu maximieren, die entsprechenden Tiere zu finden oder auch erstmal zu schauen, ob es diese Tiere da in dem Gebiet gibt, eignen sich halt die Wildkameras sehr, sehr gut dafür.
Und ich habe immer gedacht, ich würde mit viel Equipment rumlaufen, aber du toppst das Ganze noch.
Nein, aber das ist ja, das ist so. Also meine Frau kriegt auch schon so langsam die Krise, weil wir haben, glaube ich, einen 25 Kilo großen Rucksack auf den Reisen dann nur voll mit Technik. Und am Zoll ist es dann auch schon immer ganz interessant, weil ich unfassbar viele Akkus habe. Und mittlerweile habe ich so eine kleine Tasche, wo halt nur die Akkus reinkommen. Und das sorgt immer für, ich sag mal vorsichtig, für Verwirrung zumindest am Flughafen und muss erstmal gecheckt werden.
Die muss man ja auch in der Regel rausholen, ne? Die Akkus. Die habe ich dann, hat man immer im Handgepäck, ne? Und muss man dann im Zweifel auch nochmal auspacken. Und das kenne ich.
Genau so ist es. Mhm. Ja, von daher starte ich dann halt zu den Touren sehr, sehr stark bepackt. Dann habe ich immer mindestens 4 Liter Wasser dann nochmal dabei. In das Wasser habe ich dann auch immer nochmal, da gibt es so Elektrolyte, Tabletten, die löse ich da drin nochmal aus, um am Ende, da halt einer Dehydrierung am Ende entgegenzuwirken, weil es ist natürlich auch alles sehr anstrengend und es ist auch sehr, sehr warm. Das ist halt nun mal in Australien so, die Luftfeuchtigkeit ist hoch und ja, da geht's da los. Und aber eins muss ich auch noch sagen, es ist am Ende so, in ganz Australien hat man das am Ende, oder was heißt ganz Australien, in dem Gebiet, zumindest in dem wir waren, dass die Menschen unfassbar freundlich waren. Also so hilfsbereit, das habe ich selten erlebt und auch so kinderlieb. Und ja, also ich glaube, da braucht sich keiner mit Kind vor Ort Gedanken machen. Auch in den Supermärkten, meiner Meinung nach, sind die Supermärkte sogar teilweise noch besser ausgestattet wie unsere. Mhm. Man bekommt wirklich alles und auch gerade fürs Kind, ich sag mal, selbst wenn man mit noch kleineren Kindern reist und man sollte in die Verlegenheit kommen, dass man irgendwie Milchpulver braucht oder sowas, selbst da hatten wir oben in Coles, das ist so eine Supermarktkette, in Coles, die hatten sogar von Hip das Milchpulver zum Beispiel. Wir haben es jetzt nicht gebraucht, weil die Kleine war dafür schon zu groß, aber ich will nur damit sagen, also mit Kind ist man da auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aufgehoben.
Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ich fand diese Menschen da so unheimlich entspannt, relaxed, gar nicht gestresst. Ne? Also wenn ich hier manchmal durch die Stadt gehe, denke ich mir, meine Güte, die Leute können alle mal ein bisschen runterkommen. Und vielleicht liegt es aber auch daran, und das habe ich auch immer wieder auf der Welt erfahren, wenn man sehr nah an der Natur lebt oder sehr naturverbunden, dass das einen einfach runterbringt. Ne? Also das heißt, ich meine, in der Region gibt es ja kaum größere Städte und selbst wenn du mal selbst in Sydney oder Melbourne oder so lebst, du hast es halt relativ nah immer zum Meer oder zum zu irgendwelchen Nationalparks, zu atemberaubender Natur und das macht was mit dir. Und ich finde, das spürt man. Die Leute sind unheimlich entspannt und dann trifft man sich dann abends irgendwo am Strand. Da gibt's ja da, wo wir waren an der Gold Coast, gab es immer so freie so Grillstationen, wo man sich einfach hinstellen konnte und grillen konnte. Dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch, damals schon ohne Kinder. Ich habe festgestellt, dass es mit Kindern noch einfacher ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber selbst ohne Kinder sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen, haben dann da irgendwie, stand da plötzlich mit der ganzen Truppe und haben da gegrillt zusammen. Und ich fand diese ganze Art, diese Lebensweise unheimlich sympathisch. Und das hat mich auch immer wieder beeindruckt. Und da erinnere ich mich gerne dran zurück.
Ja, also wir wollten auch am Ende gar nicht mehr wieder zurück eigentlich. Es hat uns so gut gefallen und auch im Supermarkt, also dass die Kassiererin einfach dann ganz in Ruhe, die packt ja da vor Ort deinen Einkauf ein und ganz in Ruhe dich dann fragt, wie geht's euch und habt ihr einen schönen Urlaub, wo wollt ihr hin und so weiter. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich hier das letzte Mal im Edeka oder im Lidl war und mir wurde überhaupt Hallo gesagt, übertrieben gesagt natürlich, aber das ist halt schon mal nochmal was ganz anderes. Ja,
auf jeden Fall. So, weiter reisen wir mit euch. Ihr wart im Juro Nationalpark und dann?
Genau, also nach Mission Beach ging es dann für uns nach Chute Harbour. Chute Harbour sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Die nähere Stadt ist dann Airlie Beach und Airlie Beach ist die Stadt vor den Whitsunday Islands, also den Trauminseln
aus. Ich wollte gerade sagen, die hatte ich auch auf dem Zettel, aber war zu weit weg. Das sind ja diese weißen, schönen Inseln. Okay, da seid ihr dann weiter mit dem Auto hingefahren.
Genau so ist es. Das war auch ein ganz schönes Stück. Also von Mission Beach aus sind wir, ich glaube, Google hatte gesagt, Google Maps, glaube ich, 6 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, wir sind am Ende 8,5 oder so gefahren. Also das war ein ganz schönes Stück, ein ganz schön zähes Stück.
Das heißt, ja, aber die sind aber dann Richtung Norden seid ihr dann gefahren, ne?
Nee, Richtung Süden.
Richtung Süden ging's dann weiter, okay.
Richtung Süden, genau. Wir hatten uns vorher, hatten wir uns noch eingebildet, danach vielleicht noch Fraser Islands, also Kagery, dann noch zu machen. Aber das wären, glaube ich, von da aus dann nochmal 7 Stunden oder so gewesen. Und zurück nach Cairns hätten wir dann gleich 16 Stunden oder so fahren müssen.
Da waren wir dann, da hätten wir uns dann getroffen in der Mitte, Fraser Island, aber ja, wir sind ja wieder, das war für uns der Wendepunkt und aber ihr würdet dann der Eins, also seid ihr da hingefahren oder habt ihr da die Eins?
Ja,
erzähl definitiv. Mal, das ist natürlich ein Knaller, das habe ich wieder. Wir wären da sehr gerne auch weiter hochgefahren, aber irgendwann musst du da auch sagen, komm, konzentriere dich jetzt auf das, was du hier vor Ort hast, das ist auch wunderschön und du musst nicht alles machen, ne? Und da hätte man dann vielleicht auch von Cairns aus aufbrechen müssen und nicht von Brisbane. Erzähl mal, also da bin ich jetzt auch sehr gespannt.
Also wir hatten ursprünglich 2 Tage veranschlagt und hatten gedacht, gut, damit kommen wir hin. Ein Tag, also 2 Nächte, einen Tag erstmal ankommen, den nächsten Tag die Tour zu den Whitsunday Islands zu machen und danach den Tag wieder zurückfahren. Aus den 2 Nächten sind dann aber am Ende 4 geworden, weil es uns so gut gefallen hat. Also wir sind hingefahren, wollten natürlich extra nicht direkt in Airlie Beach eine Unterkunft, weil das natürlich da vor Ort sehr, sehr touristisch ist. Abends sehr, sehr viel Party, ist sehr, sehr laut, ist natürlich, wenn man nicht mit Kind verreist, sicherlich die bessere Wahl, aber mit Kind war halt für uns Shute Harbour die bessere Wahl. Das ist ein kleines Örtchen, ist, sage ich jetzt mal so, einer der Hafenpunkte, von wo aus dann die Fähren auf die Whitsunday Islands starten. Und da hatten wir einen, ein Apartment, sage ich mal, sehr, sehr schön, sehr, sehr ruhig gelegen. Und haben uns dann natürlich vorher erstmal Gedanken gemacht, ja, mit welchem Anbieter wollen wir denn jetzt am Ende rüberfahren, weil das ist schon touristisch sehr extrem und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und für uns war das Wichtige, wir wollen, weil es gibt sehr, sehr viele Tagestouren, die fahren mit einem hin und da gibt's, erkläre ich gleich nochmal, so 2 wichtige Punkte eigentlich an den Whitsunday Islands, wo die ganzen Touren immer hinfahren. Und es gibt genug Anbieter, die dann sagen, okay, halbe Stunde da, dann nochmal eine Stunde da und dann geht's wieder zurück. Und das wollten wir nicht. Wir wollten halt den Anbieter am Ende finden, wo wir so lange wie möglich dann auch am Ende da waren. Haben dann auch einen guten Anbieter gefunden, sind dann mit Touristen vor Ort noch ins Gespräch gekommen und haben da dann den Tipp bekommen und sind da dann gestartet. Und das allererste war das, Hill Inlet nennt sich das. Das ist ein Punkt der Whitsunday Islands. Also wir sind, glaube ich, ungefähr 2 Stunden mit der Fähre ungefähr erstmal hingefahren. Und dann bist du schon an einem wirklich traumhaften weißen Strand, kommst du an, wo du nochmal mit so kleinen Anlegebooten dann rüber auf die Insel am Ende gebracht wirst. Und dann gehst du so einen kleinen Rundellweg, sage ich jetzt mal so, hoch auf eine Anhöhe. Und von da aus hat man den sensationellsten Blick, den man sich nur wünschen kann.
Also an dieser Stelle kann ich allen empfehlen, jetzt nicht mehr mal Google Maps mitzufahren, weil das, wenn du da die Fotos siehst, das ist hart. Das ist ja wirklich traumhaft schön. Ne? Also da kann man euch nur beglückwünschen, dass ihr da.
Und es gibt diese Orte auf der Welt, wo man Bilder sieht und wo man sagt, wie es dann im Echt aussieht, vielleicht sieht es ja doch gar nicht so gut aus. Und das war eines der wenigen Orte, die wir bisher gesehen haben, wo wir geguckt haben und gesagt haben, Mensch, das ist ja noch atemberaubender, das so zu sehen, wie auf den Bildern. Unfassbar.
Ja, das ist der Hammer. Also, das ist ja richtig cool.
Da ging auch unsere komplette Gruppe Kinder am Ende hoch. Und normalerweise ist immer relativ viel Unruhe und viele unterhalten sich und so. Das war wirklich so dieser Moment, du kommst da oben dann diese Treppe hoch und kommst so ein bisschen aus dem Wald raus und guckst da drüber und es hat einfach allen die Sprache verschlagen. Alle haben geguckt und wow.
Also weiße Strände im Hintergrund, Regenwald und Berge, türkisfarbenes Wasser. Ja, und das ist einfach auch noch wunderschön zusammen.
Und das in dieser Lagune ist so ein Strudel, so ein farblicher Strudel aus Blau, Grün, Türkis und dann natürlich dann auch dem Sandfarben. Ja. Und das Faszinierende ist, durch Ebbe und Flut ändert sich dieser Anblick des Ganzen von jedem Tag, also von Tag zu Tag am Ende. Das sieht jeden Tag irgendwie ein bisschen anders aus.
Ja, Wahnsinn. Jetzt mal ganz kurz so organisatorisch. Das war jetzt eine Tagestour und ihr wart den ganzen Tag auf dem Schiff oder seid ihr rübergefahren und kann man dann auch auf den Whitsunday Islands bleiben?
Ich sag mal so, das ist so, man hat 2 verschiedene Stops. Man hat den ersten Stop bei den Hills Inlet. Da ist natürlich, ich sag mal, ist das relativ strikt getaktet mhm. von diesen ganzen Anbietern. Ja, also grob jeder Anbieter hat so eine halbe, dreiviertel ja. Stunde Zeit, um die Leute da oben ja. mal kurz sacken zu ja. lassen und den Anblick genießen zu können. Ja. Und dann hat man oben verschiedene Plateaus und dann geht die Gruppe eigentlich vom Plateau zu Plateau immer so ein Stückchen weiter. Mhm. Und muss dann natürlich am Ende wieder zu dem Schiff. Mich hätte es persönlich auch interessiert, da vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit ja. zu verbringen, aber das gibt's nicht.
Sind das denn dann so richtige Schiffe mit Infrastruktur? Sind das kleine Boote?
Nee, sind schon richtige Schiffe.
Ja, also richtig so mit Restaurant oder
genau.
Ja, also okay, also jetzt nicht irgendwie genau, ein Zodiac.
Nein. Genau. Und von da aus sind wir dann am Strand dann wieder zurück ins Schiff und sind dann nochmal eine Stunde, sage ich jetzt mal so, gefahren zu dem Strand, sage ich jetzt mal so, auf den Whitsunday Islands. Der gilt auch als der weißeste Strand der Welt, weil wohl die Kieselsäure so extrem oder die Konzentration der Kieselsäure mhm. so extrem hoch ist. Und da hatten wir dann tatsächlich 4 Stunden Aufenthalt. Und das ist so eines der längsten Aufenthalte, die ja. man bei Natur da dann haben kann. Die meisten sind halt so bei zwischen 1,5 und 2 Stunden. Es gibt auch, und das wäre vielleicht fürs nächste Mal interessant oder vielleicht auch für die Zuhörer, es gibt auch eine Fähre, die fährt frühs nur zu diesem Strand, setzt einen da am Ende für 8 oder 9 Stunden ab und holt einen dann am späten Nachmittag wieder ja. ab und fährt einen dann zurück. Okay. Man darf aber nicht vergessen, dass dieses ganze Gebiet der Whitsunday Islands ist ein riesengroßer Nationalpark. Ja. Das heißt, man hat da vor Ort aber keine Verköstigung. Also es gibt, okay. da gibt's keine Restaurants, keine Stände, da wird nichts verkauft oder sowas, sondern es ist nur von diesen Touranbietern, dass die dann halt für ihre Leute am Ende trinken, zum Beispiel mit dabei haben.
Okay, das heißt, auf der Hauptinsel gibt's auch jetzt nicht wirklich irgendwie einen Ort?
Nee.
Okay, genau. Also gar nichts. Ist, ja, ich meine, ist ja gut, ne? Also.
Genau, also das ist wirklich eine Insel, die nur voll mit Wald ist und mit einem riesengroßen Strand. Mhm. Und das ist auch.
Wie heißt denn der Strand? Man, ist das der Whitehaven Beach?
Ja, genau. Das ist mir jetzt nämlich ja, gar nicht eingefallen.
Genau, ich habe einfach mal geraten. Und genau. Ja, das ist ein Traum. Das ist Wahnsinn.
Und da ist es aber vor Ort so, dass da die Gefahr für Würfelquallen wiederum mhm. relativ groß ist. Und da bekommt man von den Touranbietern, ich weiß halt nicht, wie das da dann bei dieser Tagesfähre aussieht, ob man das da auch bekommt, bekommt man dann nochmal so einen kompletten Swimsuit an. Mhm. Sieht sehr formschön mhm. aus, wenn man den anhat, der einen dann halt aber am Ende vor der Würfelquelle ja. am Ende schützt.
Ja.
Also ist wie ein Ganzkörperanzug. Es gab genug Leute, die auch nur im Bikini reingegangen sind. Ja, uns persönlich war das aber zu heiß. Falls doch irgendwas passiert, ist man da halt echt abseits von allem.
Also meine Frau hat schon mal eine Begegnung mit einer Qualle gemacht auf Korsika und die sind wahrscheinlich nicht ganz so aggressiv, sag ich mal, wie in Australien und das hat ihr schon gereicht. Also sie hat da wirklich dann auch so Ausschlag und so weiter gehabt, so im Gesicht, die sie erwischt hat. Also von daher, das ist echt nicht zu unterschätzen und das ist halt eben auch manchmal das Tragische, sage ich mal, in Australien, das haben wir auch oft erlebt, da gibt's dann Traumstrände und du hast irgendwie das Bedürfnis, da ins Wasser zu springen. Und dann wunderst du dich, warum ist denn da überhaupt niemand im Wasser? Ja, weil es entweder fiese Strömungen gibt, die wirklich nicht zu unterschätzen sind. Es gibt ja einiges an Getier. Ne? Also ich will jetzt auch keine Panik schüren. Ne? Aber es ist, das muss man halt alles bedenken und dann sein Badeverhalten eventuell anpassen, weil sonst hast du keinen Spaß im Urlaub oder auf der Reise. Ne?
Genauso ist es. Ja.
So, super. Genauso ist es. Ja, das ist natürlich ein Traum, Whitsunday Islands. Das heißt, ihr habt dann einen Tag gemacht, seid da wieder zurück nach Shutaba genau. gefahren und dann nochmal oder wie habt ihr dann 4 Tage da oder 4 Nächte verbracht?
Also genau, also wir waren da auf der Insel, also es war so, ich habe glaube ich, also 2 Stunden glaube ich, war ich mit am Strand und haben wir Familienzeit gehabt und bin da gebadet. Und was halt für mich wichtig war oder halt da auch interessant war, weil auf diesen vorgelagerten Inseln gibt's zum Beispiel das Problem mit der Agarkröte nicht.
Mhm.
Das heißt, bis dahin ist es nicht vorgekommen, oder ist halt einfach die Agarkröte nicht dorthin gekommen. Und das heißt, für mich war halt das Besondere, da dann halt die Tierwelt da vor Ort auf dieser Insel halt zu dokumentieren, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit und zu schauen, wie es da ist. Und da war es wirklich komplett anders. Also ich habe innerhalb von kürzester Zeit so viele Echsen gesehen, ganz viele Schlangen gesehen. Buntwarane habe ich bestimmt 10 oder 12 Stück innerhalb von einer guten Stunde gesehen, filmen können und dokumentieren können. Unfassbar interessant, also da sich auch einen Überblick zu verschaffen. Also auch für alle Naturliebhaber da. Nicht nur der Strand ist sensationell, sondern da auch die Tierwelt, das lohnt sich definitiv.
Wie bist du da rübergekommen? Ja, weil gab es da nochmal eine Verbindung, eine Schiffsverbindung? Weil ihr wurdet ja dann quasi am Whitehaven Beach ausgesetzt. Wie kommst du dann weiter?
Genau, von diesem Strand aus gibt es dann nochmal verschiedene Trekkingwege, sage ich jetzt mal so, die über diese Insel am Ende führen. Und über die Natur. Mhm. Und diese Trekkingwege bin ich am Ende.
Okay, super. Also das heißt, du bist auf der Hauptinsel geblieben. Und bist da von da aus, also einfach rein.
Einfach rein,
okay. Genau so ist Wahnsinn. Ja. Super.
Ja, und dann ging es zurück nach Shute Harbor. Ja. Dann haben wir einen Tag uns Early Beach angeguckt. Ja. Dann gibt's da in der Nähe auch noch einen Nationalpark. Der ist direkt hinter Early Beach. Jetzt muss ich aber...
Dryander Forest? Nee. Ich rate hier, weil ich reise ja mit quasi.
Ich gucke mal ganz kurz. Ich hoffe, ich finde es jetzt auf die Schnelle, aber ich denke schon. Bam, badam,
badam. Das ist halt das Schicksal von...
Genau, der Conway National
Park. Ja, wenn es halt einfach so viele, wenn es so viele Nationalparks gibt, ne, das ist...
Das ist unfassbar.
Die haben sich gut.
Und ja, der Nationalpark auch wunderschön. Also da fährt man auch von Early Beach, der ist ein bisschen versteckt, fährt man mit dem Auto ungefähr nochmal so eine Dreiviertelstunde auch in so ein bisschen ins Hochland. Also direkt hinter Early Beach ist es relativ hügelig und relativ bergig. Und da gibt's halt auch einen riesengroßen Nationalpark, der halt auch so ein bisschen abseits von allem ist.
Ja.
Auch wunderschön.
Ja, Wahnsinn. So, jetzt seid ihr Whitsunday Islands und das Areal da umkommen, dann seid ihr nochmal 4 Tage geblieben. Wie stand denn, wie viel Zeit hattet ihr noch? Konntet ihr noch weiterfahren oder waren die 3 Wochen schon um?
Da waren die 3 Wochen waren noch nicht um. Wir hatten dann noch, dann hatten wir als nächstes Magnetic Island. Also wir sind wieder Richtung Norden gefahren und sind nach Magnetic Island gefahren. Vielen bekannt als so die Insel der Koalas, weil es da eine relativ große Koala-Population gibt. Magnetic Island ist auch sehr, sehr bekannt unter Backpackern.
Ja.
Wir haben uns da in einer Unterkunft eingemietet und waren eigentlich die einzigen richtigen Touristen. Die anderen waren alles Backpacker.
Ja.
Aber war super entspannt, die Insel. Ganz, ganz tolle Strände. Also
da konnte man dann auch übernachten.
Genau. Also da waren wir, jetzt muss ich kurz überlegen, 2 Nächte waren wir auf
Magnetic Island. Auch schön, ne? Ja.
Aber ich sag mal, die 2 Nächte haben uns persönlich aber auch gereicht auf der Insel, weil so viel zu sehen gibt's nicht. Mhm. Es gibt ein paar wirklich wunderschöne Strände und auch der Nationalpark, wo man dann halt auch die Koalas sehen kann. Ist auch schön, aber auch da muss man sagen, vielleicht so ein bisschen versuchen, entweder sehr früh oder ein bisschen später zu gehen, weil das halt dann doch schon sehr touristisch ist und da unfassbar viele Touristen am Ende unterwegs sind.
Ja, und weil
natürlich die Koalas
suchen. Sonst ist halt auch nicht ganz einfach, Koalas zu sehen, ne, wenn es da eine Möglichkeit gibt, wo die Chancen sehr gut stehen. Wir waren, glaube ich, 3,5 Wochen da, wir haben keinen Koala gesehen, obwohl wir immer bei jedem Eukalyptuswald immer nach oben geguckt haben. Wir haben nie welche gesehen. Von daher ist das vielleicht dann der reizvolle Punkt da, um die zu beobachten. Ja, aber trotzdem, ich meine, manchmal reicht es ja auch, ne? Finde ich auch. Also dann hast du vielleicht mal einen Ort, da bist dann halt 1-2 Tage und dann zieht es sich weiter, ne? Dann hast du, das ist ja völlig okay. Und das einmal gesehen zu haben.
Genau, dann war unser großes Ziel dann eigentlich noch, wir hatten dann aber nicht mehr so viele Tage, noch den Daintree Nationalpark und Port Douglas eigentlich noch mitzunehmen. Das heißt, da reisen wir dann jetzt gefühlt noch wieder ein ganzes Stückchen nördlicher als Cairns. Also wir haben dann die letzten zwei Nächte haben wir dann nochmal bei Cairns geschlafen in Palm Cove. Nannte sich das, auch eine sehr, sehr schöne Unterkunft da gehabt, direkt am Strand mit einer ganz, ganz tollen Meile, direkt am Strand mit Restaurants. Und
hat das denn funktioniert, dass ihr vor Ort immer Unterkünfte gefunden habt, oder musstet ihr dann ewig fahren, oder habt ihr vorher schon mal im Internet gecheckt, was kommt da so auf den Weg, wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben vorher geguckt, ich sag mal, meistens von heute auf morgen haben wir die dann gebucht vor Ort. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Einen kleinen Tipp habe ich da noch für alle, die mit Kindern reisen. Das ist uns vor Ort aufgefallen. Wir haben über die größte Buchungsplattform, Hotelbuchungsplattform, die man so kennt, am Ende gebucht. Und da kann man ja mit Kind eingeben.
Ja.
Und da gibt's sehr, sehr viele Unterkünfte. Da steht dann in grüner Schrift da, Ihr Kind bezahlt nichts für die Unterkunft. Also ihr Kind ist kostenfrei. Mhm. Und dann hatte ich mal versehentlich mal das Kind weggelassen und habe gemerkt, oh, bei der Unterkunft, die geschrieben hat, ohne Kind kostet es nichts, ist ja auf einmal doch wesentlich günstiger. So, und man muss dazu sagen, das war auch ohne Frühstück. Also es ist nicht so, dass man da dann für dieses Frühstück nochmal irgendwas bezahlt hätte. Und dann dachte ich, und das war dann schon tatsächlich schon die zweite Unterkunft in Australien, bei der das so war, dachte ich, dann buchst du doch jetzt einfach mal für zwei Erwachsene und dann schaust du doch mal vor Ort im Hotel, ob was passiert oder ob irgendwas gesagt wird. Und dann war es am Ende auch so, dass wir da ankamen und war alles in Ordnung, ach, und mit Tochter, mit Tochter, und ach, ist ja niedlich, und dann ging das durch und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann probieren wir das doch bei der nächsten Unterkunft auch wieder so. Und Ende vom Lied war, wir haben uns das dann mal zusammengerechnet. Wir haben das dann bei jeder Unterkunft so gemacht. Da Ende vom Lied war, dass wir 700 Euro tatsächlich gespart haben.
Ja, das ist einiges, ne? Ja, also die kleinen Tricks, ne? Das ist aber, genau das. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, aber schön, dass das auch so entspannt ist, also dass man dann nicht irgendwie so verzweifelt erstmal dann irgendwie jeden Tag stundenlang damit verbringt, sich eine Unterkunft zu suchen, sondern anscheinend habt ihr das ganz gut in euren Rhythmus integrieren können, ohne da jetzt irgendwie tagelang damit zu verbringen. Das habe ich damals auch so wahrgenommen. Aber es ist schon
länger her. Also was ich vorher schon gemacht hatte bei der ganzen Planung, ich hatte vorher mir schon mal grob in diesen ganzen Orten oder diesen Punkten, die mich interessiert haben, habe ich schon mal mir die alle markiert, die ich erstmal interessant fand, die Unterkünfte. Mhm. Dadurch habe ich mich dann natürlich wesentlich leichter getan, dann vor Ort dann zu sagen, okay, gut, wir wollen jetzt dahin oder wir wollen da noch ein bisschen länger bleiben. Welche Unterkunft passt denn für uns?
Genau.
Und gerade mit Kind, da gibt's eine Hotel oder was heißt Hotelkette, kann man eigentlich nicht sagen. Das ist so eine Ferienunterkunftskette, sage ich mal. Die heißt Big Four Adventure. Mhm. Da hat man alles relativ, so tiny Häuser am Ende auf diesem Areal. Und das ist super auf Familien ausgerichtet. Ja. Also mit ganz, ganz tollen Schwimmparks und alles, mit Spielplätzen und so weiter. Das haben wir auch zweimal in Anspruch genommen, das Ganze. Wo wir da dann einfach gesagt haben, okay, wir müssen zwischendurch auch Tage einfach einplanen, die mal nur für unsere Kleine sind, wo wir uns nur darauf konzentrieren, wo es halt wirklich mal nur ein Tag für sie ist. Mhm. Und dafür hat sich das super angeboten.
Ja, nee, so sind wir auch immer gereist, also reisen wir auch. Jetzt sind unsere Kinder ein bisschen älter, da hat sich das nochmal, haben die Interessen sich verschoben. Wobei ein Pool oder irgendwie ein bisschen Action, das hilft halt immer. Dass man halt nebenbei, also ich meine, die finden es auch total super, durch die Natur zu gehen und Nationalparks anzugucken, aber am Ende sind es dann halt doch noch Kinder oder jetzt Teenager und der Sprung in den Pool oder mal irgendwie eine Wasserrutsche oder ich weiß nicht was, oder ein Trampolin, das hilft bei uns immer enorm, das ist sehr beliebt, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und wenn du da eine gute Mischung findest, weil am Ende müssen ja alle glücklich sein, wenn die Kinder happy sind, dann kannst du auch entspannter reisen. Und wenn man das irgendwie miteinander verbinden und vereinen kann, ist das natürlich perfekt. Und deswegen sind solche Tipps auch immer sehr hilfreich, dass man sich auch ein bisschen orientieren kann. Wenn es da solche Ketten gibt oder so, dann weiß man ja vielleicht auch schon, was einen so ein bisschen erwartet und kann es auch mal hier und da einplanen. Ne?
Genau so ist es. Wir versuchen halt auch immer, die Kleine in allem so mit einzubeziehen. Ja. Also auch wenn wir auf Tour gehen und sagen, also wie zum Beispiel, wo wir die Tour zum Daintree Nationalpark dann vom Palm Cove aus gemacht haben, war unser erster Stop, wollten wir noch eine Tour zu Salzwasserkrokodilen machen. Also da gibt's einen großen Fluss und da kann man mit verschiedenen Companies aus eine Bootstour machen und da dann die Salzwasserkrokodile suchen. Und da, das ist halt auch so typisch halt dann am Ende, da versucht man sie dann immer mit einzubeziehen und sagen, dann kommen wir schauen mal zusammen, dass wir da nach Krokodilen gucken und hast du schon ein Krokodil zu sehen? Und da fühlt sie sich natürlich auch abgeholt und hat dann natürlich auch Spaß extrem dabei.
Ja, wie gesagt, also Tiere gehen ja immer, ne? Das ist der Wahnsinn.
Das ist so. Das ist so.
So, das heißt, dann seid ihr wieder zurück nach Cairns gefahren und dann ging es wieder direkt von da aus zurück nach Singapur.
Genau, von da aus dann direkt nach Singapur und dann von Singapur aus zurück nach Hause.
Also das heißt, Cairns ist halt auch ein großer internationaler Flughafen, der halt angeflogen werden muss. Da muss man nicht einmal komplett über den ganzen Kontinent fliegen, um dann vielleicht im Süden nach, weiß ich nicht, Sydney oder Adelaide.
Brisbane
ist ja mal zu fliegen. Also das heißt, das ist schon relativ weit nordöstlich, ne?
Ja. Genau, ja.
Ja, super. Jetzt habe ich nochmal eine Frage allgemein, weil du ja der Experte bist. Du hast eben Costa Rica erwähnt. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen aus der Community. Da wollte eine Familie gerne reisen und sie interessieren sich für Tiere und für Regenwald. Nicht für Strand, Regenwald. Und da habe ich gesagt, okay, und dann kamen die auf Costa Rica. Aber Costa Rica ist natürlich jetzt auch relativ kostspielig. So haben wir es wahrgenommen. Und jetzt, wo du es gerade erzählt hattest, habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre auch gar nicht so verkehrt, Australien, um halt Tiere zu sehen, auch in so einer wilden Wald, das ist ja Wald, Regenwald, das geht ja, ne, in einem über. Wie würdest du sagen, was ist das auch irgendwie eine gute Alternative zu Costa Rica? Ich meine, es ist ein ganz anderer Kontinent, ne? Aber jetzt, um dieses Wildlife zu erleben, wie würdest du das bewerten, vergleichen?
Also ich sag mal so, wenn man vielleicht Einsteiger ist und ganz, ganz frisch damit anfängt, halte ich persönlich Australien für sinnvoller, weil Australien einfach eine bessere Infrastruktur bietet. Wir haben weniger Probleme, uns darauf umzugewöhnen, weil sehr, sehr viel so abläuft, wie wir es kennen. Von den Supermärkten, über die Hygienebedingungen natürlich auch vor Ort, die Straßen, das funktioniert da natürlich wesentlich besser. Natürlich auch ein Stück weit die Sprachbarriere. Gerade wenn man in Costa Rica mal ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade geht, wird es dann halt auch teilweise mit Englisch schon schwierig und man ist dann eigentlich oder wäre theoretisch auf Spanisch angewiesen. Genau. Aber generell muss ich sagen, wenn man dann natürlich insgesamt schon ein bisschen fitter ist, wir lieben Costa Rica auch total. Das ist wirklich ganz toll. Da gibt's im Nordosten eine Unterkunft, die nennt sich El Zota, also geschrieben E-L und dann Z-O-T-A, geführt von einem jungen Mann, der heißt Heiner Ramirez.
Heiner.
Unfassbar freundlich. Okay. Heiner, ja, genau. Ja. Und das Lustige ist, ich habe ihn auch gefragt, weil Heiner ist ja jetzt nicht so dieser typische spanische Nachbar, sage ich mal. Und sein Urgroßvater war tatsächlich Deutscher. Und so ist das dann mal damals gekommen, dass er wurde dann nach dem Urgroßvater, der auch Heiner hieß, halt dann benannt. Und die haben da wirklich eine wunderschöne Unterkunft inmitten vom Regenwald. Und das ist alles Privatgrundstück. Das heißt, er persönlich macht die Touren mit dir. Stimmt das auch auf dich und auf deine Familie? Also er hat es auch bei uns mit Familie, mit unserer Tochter gemacht. Und auch die ganze Familie ist super freundlich. Die kochen für dich, wirklich in Anführungsstrichen für dich allein. Also die fragen, isst du das ganz gerne? Was möchtest du gerne haben? Und dann stellen die sich hin und kochen das ganz frisch für dich. Du kriegst da Säfte, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Also gab es einen Saft, der nannte sich Cars Juice von der Cars-Frucht. Hat in Deutschland wahrscheinlich noch niemand gehört. Ultra lecker, geht so ein bisschen in die Limonadenrichtung. unfassbar. Also das kann ich echt empfehlen. Oder ja, was ich halt auch total liebe, ist die Osa Peninsula, also ja, die Osa-Halbinsel in Costa Rica mit dem Corcovado-Nationalpark.
Ja, traumhaft, ne?
Ganz, ganz,
traumhaft.
Ganz, ganz toll. Ja. Also da gibt's auch, da kann man zum Beispiel auch zur richtigen Zeit auch Buckelwale da in der Lagune sehen und Delfine das ganze Jahr über und kann da auch tolle Touren machen. Also ja, es gibt unfassbar tolle Orte auf der Welt.
Ja, auf jeden Fall. Wir könnten jetzt auch ewig weiter erzählen, aber vielleicht müssen wir uns ja nochmal zusammensetzen und unter anderem nochmal über Costa Rica sprechen. Wir haben zwar schon zwei Episoden aufgenommen und die sind eine der beliebtesten tatsächlich. Also Costa Rica ist von großem Interesse bei Familien, weil es halt eben auch ein total spannendes Land ist, was Regenwald, eine unglaubliche Tierwelt, Berge, Nebelwälder mit dazu jetzt die Strände, ne, miteinander verbindet. Du kannst eigentlich ganz gut reisen. Ist aber, wie gesagt, wenn, wie du sagtest, also zum Beispiel, wenn du zum Corcovado-Nationalpark fährst, dann bist du irgendwann Einzige da, der da irgendwie in die Richtung fährt. Ich weiß, dass wir dann irgendwie zu einem Strand, da sind wir, glaube ich, 3 Stunden gefahren und irgendwann war halt gar nichts mehr da. Und dann bist du natürlich dann auch in einer traumhaften Landschaft, was einfach der Hammer ist. Ne? Das Ende der Straße und dann ist halt nur noch Regenwald, Strand und Meer.
Ja. Und tatsächlich Costa Rica der einzigste, toi toi toi, bis jetzt einzige Ort auf der Welt, wo ich bisher von der Giftschlange angegriffen wurde, von der Lanzenotter tatsächlich.
Ja.
Und das Ganze sogar auch noch damals auf Film festgehalten habe und der Guide mich dann irgendwann nur auch angeschrien hat mit Run, Run, Run. Und hinterher zu mir gesagt hat, das hat er so auch noch nicht erlebt. Also
ja, du hast ja offensichtlich das ganz gut weggesteckt, hoffe ich. Aber das ist natürlich eine Sache.
Ich wurde nicht gebissen.
Ach so, okay, Gott sei Dank. Ja, weil das ist nämlich dann, gib uns am Ende noch einen Dämpfer, wenn wir schön hier über Traumorte sprechen, dann nochmal sagen, immer der erhobene Zeigefinger. Das ist halt einfach auch so. Das, was ich halt eben mit den Stränden in Australien meinte, ist genauso wie mit dem Regenwald. Da kann halt immer was kommen. Und gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist, das haben wir denen auch eingetrichtert, als wir zum Beispiel in Namibia waren. Da haben wir gesagt, Leute, wenn ihr jetzt hier einfach mal rausrennt, jetzt hebt nicht irgendwelche Steine hoch oder nehmt irgendwelche Äste, da kann halt auch überall ein Skorpion oder sonst was sein. Es geht jetzt nicht darum, dass ein Löwe plötzlich vor der Tür steht, sondern gerade so die kleinen, fiesen Viecher, ne? Die können halt dann sagen, das musst du halt den Kindern auch beibringen. Und dann klappt das eigentlich auch. Aber du musst halt eben dieses Bewusstsein schärfen, ne? So schön genau die Landschaft und die Natur halt auch ist.
Ja, und deswegen, das ist das eine. Und was wir halt auch haben, wir haben mittlerweile ein wirklich gut ausgestattetes First Aid Kit, was wir immer mit dabei haben. Gerade dann auch für die Kleine, wir nehmen eigentlich auf jede Reise vorgeshalber, gerade auch wenn es ein bisschen abseits geht, nehmen wir noch ein Breitbandantibiotika mit. Wir nehmen noch ein zusätzlichen Fiebersaft mit und so weiter, um da auch einfach die Sicherheit zu haben und da genug vorgebeugt zu sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade mit Kindern nicht verkehrt, weil es kann immer mal irgendeine Kleinigkeit passieren und zumindest ein Pflaster oder so dabei zu haben. Also es ist immer irgendwas, ne? Und es ist nicht immer was Schlimmes, aber es ist auch, finde ich, auch immer ganz beruhigend, wenn man weiß, man ist jetzt so, selbst wenn man jetzt irgendwo abseits der Touristenpfade unterwegs ist, man ist so, hat so eine Grundausstattung, ne? Das ist einfach sehr hilfreich. Ja, Mann, Wahnsinn, Nils. Das hat wieder total Spaß gemacht. Ich hätte jetzt auch noch ewig zuhören können, beziehungsweise wir fangen ja schon an, von Australien weiter zu reisen in irgendwelche anderen Länder. Aber jetzt wollen wir es erstmal dabei belassen. Australien, ich habe wieder total Lust bekommen. Vielleicht ist es wirklich nochmal ein Projekt, was wir angehen sollten, weil gerade, also meine Söhne sagen immer wieder, wir wollen nochmal nach Costa Rica fahren. Wir wollen nochmal Regenwald und Tiere anschauen. Ich habe jetzt nicht so den Drang, nochmal dorthin zu fahren, also natürlich irgendwann schon, aber ich würde jetzt gerne nochmal was anderes erleben. Von daher ist Australien wirklich nochmal, ich erinnere mich an diese Teile Australiens, die wir besucht haben, und das, was du gerade erzählt hattest, ist auch nochmal echt ja ein Knaller. Also Queensland, ja, und das ist ja nur ein Teil, ne? Also es gibt ja noch diverse andere, ne? Northern Territory, Western, New South Wales, ich weiß es nicht alles, ne? Das ist ja nur ein Part, und der ist ja schon total schön und es hat total Spaß gemacht, dir dazu zu hören. Also vielen Dank auf jeden Fall. Und sag nochmal kurz deinen YouTube-Kanal. Da können wir dann auch das beobachten, was du dann da auf deinen Ausflügen mit deinem Equipment gefilmt und dokumentiert hast.
Genau, also der Kanal heißt Komm mit auf Expedition. Jede Woche lade ich da eine neue Expedition hoch am Ende. Und ja, Das ist von den Whitsunday Islands über den Touren, die wir im Undera Volcanic National Park gemacht haben, die Suche nach dem Kasua. Und das Ganze wird natürlich immer weiter gefüllt. Also jetzt unsere nächste Reise geht im November nach Raja Ampat, also nach West-Papua, was zu Indonesien mitgehört. Im Ende Dezember geht es dann nach Namibia. Ja, ja. Und nächstes Jahr im Mai nach Halmahera, auch Indonesien. Und für nächstes Jahr Herbst ist dann Cape York. Also es geht wieder nach Queensland. Mhm. Wir landen wieder in Cairns und wollen dann aber von da aus dann nördlich auf die Cape York-Halbinsel reisen. Ja, und von daher wird da jede Woche immer wieder ein neues Video kommen, auch zu der ganzen Vorbereitung. Ja. Und künftig wird das auch noch mal ein bisschen mehr ausgebaut. Ich möchte auch noch mal ein bisschen mehr auf die, ja, auf die lokalen Gerichte, aufs Essen vor Ort eingehen und dann auch noch mal auf Strände und solche Sachen.
Ja, mega cool. Also allein die nächsten Reiseziele, also das klingt super. Und ja, da werde ich auf jeden Fall, ja, in Kürze, nicht direkt, weil ich muss gleich mal arbeiten, noch ein paar Sachen erledigen, aber dann, sonst bin ich dann direkt, dann wenn ich einmal da bin, dann ist es um mich geschehen. Also werde ich mir mal die Zeit nehmen und auf deinem YouTube-Kanal vorbeischauen und mir mal das, was du erzählt hast, auch mal anschauen und vielleicht entdecke ich dann auch die ein paar Tiere und ein paar Sachen, von denen du hier im Podcast berichtet hast. Also sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dafür und gute Reisen weiterhin. Und wer weiß, vielleicht setzen wir uns nochmal zusammen und du berichtest von den weiteren Abenteuern. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, Nils.
Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch für die Einladung und bin immer gern da bereit, über neue Expeditionen zu erzählen.
Sehr gut.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar. Also mach's gut, ne? Ciao, ciao.
Ja, mach's gut, Andi. Ciao.
Vielen Dank, Nils. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir müssen den Nils unbedingt nochmal einladen, um über weitere spannende Reisen uns zu unterhalten, auf jeden Fall. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr in Zukunft auch weitere Episoden nicht verpassen wollt, dann kann ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Das geht, egal mit welcher Plattform ihr unterwegs seid. Ihr könnt auch teilweise Bewertungen abgeben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielleicht mal 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Also fühlt euch frei, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Auf unserem Reiseblog gibt es auch ganz viele Reisetipps und Reiseinspirationen. www.travelisto.net kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Also, dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in einer der nächsten Episoden. Macht's gut!